Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Ilka Petersen.
Guten Abend. Ja, was haben Sie denn heute schon für Ihre Gesundheit getan? Vielleicht morgens den Löffel Apfelessig zum Abnehmen oder bei dem Wetter wahrscheinlich auch Bewegung an der frischen Luft oder Intervall gefastet vielleicht schon. Auf jeden Fall werden Sie jetzt in den nächsten 45 Minuten auch etwas für Ihre Gesundheit tun, denn es gibt massenhaft Tipps von der Expertin überhaupt. Sie ist Professorin für Gesundheitsförderung an der Uni Coburg, Hautärztin, Sportmedizinerin und Bestsellerautorin. Herzlich willkommen, Dr. Michaela Axt-Gadermann.
Ja, ich freue mich über die Einladung.
Ich habe gerade schon von diesem Apfelessig gesprochen, vielleicht mal so vorweg, weil meine Mutter sagt das auch immer, nimm morgens einen Löffel, das bringt schon ganz viel. Ist das wirklich so?
Ja, es bringt tatsächlich, das weiß man wirklich wissenschaftlich erst seit kurzer Zeit. Also es beeinflusst unter anderem den Blutzuckerspiegel sehr günstig. Und wer so ein bisschen mit der Blutzuckerregulation Probleme hat, der kann das gerne mal probieren.
Dann noch was Einfaches, haben wir gerade darüber gesprochen, dieses Tomatenmark, was jetzt gerade, wo das Wetter heute so schön war und wo der Sommerurlaub bevorsteht, was wirklich gegen die UV-Strahlung hilft. Wie viel brauche ich davon, wenn das wirklich helfen soll? Also so ein Teller Nudeln mit...
Ja, ich muss schon jeden Tag 2-3 Esslöffel davon zu mir nehmen. Aber gut, die kann ich ja irgendwo auch in die Tomatensauce verarbeiten oder manche essen das auch so auf Brot. Und ich muss das auch mehrere Wochen machen. Also ich habe nicht morgen den Effekt, sondern vielleicht in 4 bis 6 Wochen. Mhm. Aber das funktioniert tatsächlich, weil eben diese Tomatenfarbstoffe, das Lycopin, lagert sich in der Haut ein und reflektiert dann viele Strahlungen.
Wie ist das eigentlich? Raten Sie dazu, sich immer einzucremen, immer hoher Lichtschutzfaktor? Oder jetzt, wo wir vielleicht alle sowieso so wenig Vitamin D haben, vielleicht einfach mal sagen, okay, ich lege mich mal so in die Sonne, damit ich das produziere?
Also als Dermatologin würde ich sagen, auf jeden Fall. Als Gesundheitswissenschaftlerin würde ich sagen, ja, man kann auch mal, es ist nicht dramatisch, wenn ich mal kurz irgendwie in der Sonne bin, auch ohne Lichtschutz. Aber natürlich für die Hautalterung und auch Hautgesundheit ist Lichtschutz sinnvoll. Und dann eben sollte ich, wenn ich einen niedrigen Vitamin-D-Spiegel habe, dann sollte ich Vitamin D substituieren.
Also übers ganze Jahr dann im Grunde, wenn ich immer Sonnenschutz auftrage?
Ja, also durch den Sonnenschutz kommt ja auch ein bisschen UV-Strahlung durch, je nachdem, wie hoch der Sonnenschutz ist. Eben wenn ich 50 auftrage, dann produziere ich wenig Vitamin D. Wenn ich 10 auftrage, ein bisschen mehr. Also am besten, man lässt ab und zu den Vitamin-D-Spiegel mal kontrollieren.
Ja, bei uns geht es heute um den Darm. Das klingt jetzt nicht so sexy, aber Fakt ist wirklich, eine gesunde Darmflora, die macht uns attraktiver, schlauer. Und eine Frau, die das seit Jahren erforscht und uns umsetzbare Tipps auch an die Hand gibt, ist Professor Dr. Michaela Axt-Gadermann. Maike Krämer stellt sie Ihnen jetzt vor.
Abnehmen, gesünder leben, länger fit bleiben. Gründe fürs Fasten gibt es viele, unterschiedliche Ansätze auch. Doch wie zeitgemäß sind die gängigen Fastenkuren? Das weiß Michaela Axt-Gadermann, Ärztin und Professorin für Gesundheitsförderung. Seit mehr als 20 Jahren forscht sie zum Mikrobiom, kennt die Schlüsselrolle des Darms für unsere Gesundheit. Sie räumt auf mit veralteten Ratschlägen und Regeln, hat den neuen Fastencode entwickelt. Warum das Abführen schädlich ist, welche Rolle Kaffee spielt und wie uns das Fasten auch noch verjüngt, verrät uns jetzt Professorin Michaela Axt-Gadermann.
Ja, aber bevor wir loslegen, vielleicht an dieser Stelle schon mal der Hinweis, dass Sie jetzt im Grunde genommen zu Hause alles, was wir in der Sendung nicht mehr unterbekommen, also alle Fragen, die Sie vielleicht auch persönlich haben, direkt nach der Sendung direkt an Frau Axt-Gadermann stellen können. Und zwar in einem Live-Chat ab 19:40 für eine halbe Stunde auf unserer DAS-Seite. Weil ich kann mir vorstellen, zu diesem Thema gibt es so viele Fragen. So, es heißt ja auch der neue Fastencode. Warum musste denn eigentlich ein neuer her?
Ja, die klassischen Heilfastenkuren, die wurden vor 100 bzw. vor 200 Jahren entwickelt und die werden in vielen Fällen noch relativ unverändert bis heute durchgeführt. Also Fasten ist prinzipiell etwas Gesundes, aber bei den alten Fastenkuren, da redet man noch zum Beispiel zur Darmreinigung. Da wissen wir heute aus Sicht des Mikrobioms, ist das eher ungünstig.
Jetzt müssen wir vielleicht da direkt schon mal ein, weil ich kenne das auch so, dass man erst mal abführt und dann hat man das Gefühl, der Körper reinigt sich schon mal. Ne? Man geht das Ganze so ein bisschen rituell an, sozusagen. Mhm. Dieses Mikrobiom, was Sie gerade sagen, das ist ja die Darmflora eigentlich. Was heißt, warum ist das nicht gut, das Fasten?
Genau, also Mikrobiom und Darmflora sind eigentlich die gleichen Begriffe. Mikrobiom ist heute das, wie wir es heute nennen. Und dieses Mikrobiom besteht aus 100 Billionen Bakterien. Das ist also eine unvorstellbar große Zahl. Wenn wir die zählen würden, würden wir bräuchten eine Sekunde pro Bakterium, würden wir 3,2 Millionen Jahre zählen. Also es ist enorm wichtig. Und dieses Mikrobiom, das produziert ganz viele Stoffwechselprodukte für unsere Haut, für unsere Gesundheit, stärkt das Immunsystem, schützt vor Allergien, vor Depressionen. Also bei fast jeder Erkrankung spielt das Mikrobiom eine Rolle. Und wenn es geschädigt ist, erhöht sich das Risiko für bestimmte Krankheiten. Wenn es gesund ist, dann senkt es das Risiko für Krankheiten.
Ist das denn vor allem im Darm so? Weil da kommt ja irgendwie 70% oder so unserer Immunabwehr kommt ja aus dem Darm. Da ist es vor allem vorhanden, bei jedem anders?
Das Mikrobiom ist ziemlich individuell, aber wir wissen ungefähr, wie ein gesundes Mikrobiom aussieht und welche Bakterien verändert sind, wenn ich Krankheiten habe. Und wir haben ein Mikrobiom, also Bakterien im Darm, aber auch auf der Haut, auf den Schleimhäuten. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Schutzeinrichtung für unseren Körper. Und das Mikrobiom produziert Vitamine und Fettsäuren, wichtige entzündungshemmende Fettsäuren und Hormonvorstufen. Und wenn dieses Mikrobiom das alles nicht produzieren kann, dann steigt das Risiko für viele, viele Erkrankungen.
Ja, da müssen wir auch noch drüber sprechen, wie wir das eben stärken können, dieses Mikrobiom. Jetzt sehen wir das gerade, wie das im Darm ist, weil eben das Ungesunde tatsächlich auch den Körper schwächen kann. Jetzt sagten Sie gerade schon, das passiert, indem wir dieses Abführen machen bei den vielen Fastenkuren.
Genau, unter anderem. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Mikrobiom zu schädigen. Aber dieses Glaubern, diese Empfehlung für das Glaubern beruht auf einer falschen Vorstellung. Also man tut dann so, als wäre der Darm ein schmutziges Abflussrohr, das gereinigt werden muss vor dem Fasten. Aber in Wirklichkeit ist das Mikrobiom im Darm eines der artenreichsten Ökosysteme, die wir auf unserem Planeten haben. Und es muss vielfältig und artenreich sein. Und wenn ich abführe, spüle ich eben alles aus. Und es gibt sehr, sehr viele Studien, weniger zum Fasten, sondern eher zum Abführen vor Darmreinigung, vor Darmspiegelungen. Mhm. Und da haben wir festgestellt, oder auch andere Experten haben festgestellt, dass das Mikrobiom verarmt, dass viele Bakterienstämme verloren gehen. Und die einzige Ausnahme, warum ich eine Darmreinigung durchführen sollte, ist eben gerade diese Vorbereitung auf eine Darmspiegelung. Es gibt sonst keinen Grund, weshalb eine Darmreinigung notwendig wäre, auch nicht vor dem Fasten.
Man sagt ja immer, das ist Entgiften, also da ist nichts dran?
Da ist nichts dran. Also wir haben große Entgiftungsorgane, Leber, Niere und das Mikrobiom ist auch ein großes Entgiftungsorgan. Und aktuelle Studien haben gezeigt, wenn ich eine Darmreinigung durchführe, dann schwäche ich dieses Entgiftungsorgan. Und ich kann auch dadurch, dass ich abführe, nicht entgiften. Also die Giftstoffe sitzen ja nicht im Darm, wenn ich welche im Körper habe. Das kann sein, dass ich im Fettgewebe was gespeichert habe oder in den Knochen. Also es ist nicht so, dass eine Darmreinigung einfach mal alles ausspült, was dem Körper nicht gut tut. Die Darmreinigung vernichtet dieses Ökosystem im Darm.
Ja, das denkt man ja immer so. Ne? Am Anfang einer Fastenkur gibt es einem ja oft auch nicht so gut. Und da wird doch immer gesagt, so, du entgiftest gerade.
Ja, das ist die sogenannte Fastenkrise. Das heißt, so am zweiten, dritten Tag, vierten Tag, da haben dann die Fastenteilnehmer Kopfschmerzen, die haben Blutdruckschwankungen, die fühlen sich müde, schlapp. Wir haben festgestellt, also wir haben verglichen Fastenkuren mit Abführen und Fastenkuren ohne Abführen. Und diese Fastenkrise ist Folge des Abführens. Das muss man sich vorstellen wie eine schwere Durchfallerkrankung, eine Magen-Darm-Erkrankung. Danach fühle ich mich auch schlecht, weil ich habe Flüssigkeit verloren, ich habe Elektrolyte verloren, der Blutdruck sackt ab. Und ohne Abführen hat keiner unserer Teilnehmer, also wir haben jetzt inzwischen mehr als 100 Teilnehmer da durchgebracht, und es gab keine Fastenkrise. Und wenn Kaffee getrunken wurde, gab es auch keine Kopfschmerzen. Die sind nämlich auch nicht Folge des Entgiftens, sondern bei den meisten Menschen Folge des Koffeinmangels, also oder des Kaffeemangels. Das hört sich jetzt so an, als wäre Kaffee gefährlich, ist es aber nicht. Also Kaffee verstärkt sogar noch die Effekte des Fastens. Und wir haben deshalb unseren Teilnehmern gesagt, trinkt Kaffee.
Ja, das fand ich auch, das steht ja auch auf dem Buch, dass Kaffee wirklich die Zellerneuerung auch unterstützt. Das heißt, wie viel Kaffee muss ich trinken, damit das bei mir passiert?
Ja, es gibt Studien, da hat man festgestellt, also wenn ich faste, findet ja auch eine Zellerneuerung statt. Die findet so nach, die beginnt so nach 14, 16 Stunden startet dieses Programm. Wenn ich Kaffee trinke, beginnt das nach 4 Stunden. Das heißt, wenn ich faste und Kaffee trinke, kann ich eben dieses Programm früher, setzt das Programm früher ein und es ist effektiver. Und ich muss dazu noch nicht mal Kaffee mit Koffein trinken. Also ich kann abends, wenn ich zum Beispiel Intervallfasten mache, auch einfach eine koffeinfreie Tasse Kaffee trinken und dann profitiere ich von diesen Effekten viel, viel früher.
Also der Kaffee unterstützt das dann praktisch.
Ne? Kaffee unterstützt Fasten, ja.
Aber ich bin jetzt so ein bisschen verwirrt, weil Kaffee ist ja immer das Erste, was gesagt wird. Darf man nicht beim Fasten. Dann soll ich nicht abführen. Aber wenn man mal so guckt, was gibt es, ist ja ein unheimlicher Trend mit dem Fasten auch. Ne? Wenn man Fastenwanderungen oder irgendwie dann an schönen Orten irgendwie wird einem geholfen, da zu fasten. Und immer ist es so ein Konzept eigentlich. Wie kann das sein?
Ja, das Konzept, das ist eben 100 Jahre alt. Also dieses Abführen, das gehört zum Ritual. Das hat niemand hinterfragt bisher, würde ich behaupten. Und wir haben halt festgestellt, ohne Abführen geht es den Menschen viel, viel besser. Und es ist natürlich auch, wer daran gewöhnt ist, abzuführen, der hinterfragt es eben auch nicht. Und natürlich wird das eben angeboten, aber es gibt keinen Grund, es gibt keine Studie, die sagt, das Abführen ist notwendig fürs Fasten, um den Erfolg zu verbessern. Die gibt es nicht.
Vor allem haben Sie ja auch in Studien herausgefunden, dass das sogar die Demenz fördern kann, oder?
Ja, da in einer Studie wurden die Daten von, ich glaube, fast 500.000 Personen ausgewertet. Also sie haben nicht unbedingt direkt das Glauben im Rahmen einer Fastenkur untersucht, sondern die haben geschaut, wenn Menschen dieses Glaubersalz oder Bittersalz regelmäßig nehmen, im Rahmen von Fastenkuren oder eben auch außerhalb, dann steigt das Risiko für Demenz deutlich an.
Ja, weil ich kenne auch viele, die machen das dann so, um mal schnell Gewicht zu verlieren und so. Also lieber eine Tasse Kaffee halten wir an dieser Stelle schon mal.
Auf jeden Fall lieber eine Tasse Kaffee.
So, ein wahres Wundermittel. Und um Ihnen jetzt so ein bisschen Lust drauf zu machen, ist Sophia Münder los und hat einen Kaffeeröster getroffen, ja, bei dem Kaffee einfach mehr ist als ein Wachmacher.
Also wir haben bei dem Kaffee jetzt eher ein bisschen dunkle Noten, also so was von Haselnuss, Macadamia und auf jeden Fall sehr starke so Zartbitter-Schokoladennoten und hinten raus auch ein bisschen Karamellnoten. Vorne haben wir auch eine klare Süße und das ist echt was Schönes bei Robusta.
Wie richtig guter Kaffee schmeckt, das weiß Jonas Kalb.
Ja, sehr gut geworden.
Bei Antagonist Coffee in Hamburg-Hammerbrook ist Jonas Chefröster.
Mein Antrieb ist natürlich, das Beste aus der Bohne rauszuholen, was die Produzenten vorher schon reingesteckt haben, möchte ich natürlich weiterführen.
Jonas röstet die Bohnen für den Robusta-Kaffee. Der Rohkaffee kommt aus Ecuador.
Die Kooperative baut dort in Agroforstsystem den Kaffee an. Das heißt, es gibt Mischkulturen, es werden andere tropische Nutzpflanzen angebaut, es gibt Schattenbäume und alles wächst ein bisschen natürlicher. Nur die Reifenkirschen, die werden dann geerntet und dann am Ende wird es final nochmal aufbereitet, sortiert und dann abgefüllt in diese Säcke. Die sind auch aus Ecuador. Normalerweise kommen die in Jute, werden in Indien hergestellt und schippern einmal um die Welt quasi. Und hier ist es so, das ist 100% Baumwolle, quasi wie so Jeansstoff. Der wird dort vor Ort hergestellt.
Nur 11 Säcke gibt es von diesen Bohnen weltweit.
Wir haben alle 11 Sack gekauft und damit sind wir die einzigen auf der Welt, die diesen Kaffee jetzt haben und rösten dürfen.
Die Röstmaschine stammt aus Korea und ist die erste in Deutschland. Das Besondere, sie röstet mit Strom aus erneuerbaren Energien.
Der Röstprozess an sich ist emissionsfrei. Normalerweise wird ja mit Gas geröstet. Dort entstehen bei der Verbrennung von Gas eben CO2 und Stickoxide. Und bei uns fallen eben keine Emissionen an, weil wir elektrisch rösten.
Eine Ausbildung zum Kaffeeröster gibt es nicht. Nach seinem Gartenbaustudium ist Jonas durch Mittelamerika gereist und war in den Kaffeeanbaugebieten unterwegs.
Da hat es mich eigentlich gepackt. So. Da wusste ich, ich möchte irgendwas mit Kaffee machen.
In einer Hamburger Rösterei hat er dann das Rösten gelernt.
Also es sieht sehr gut aus. Die Bohnen sind sehr gleichmäßig, haben eine schöne Farbe. Was wir immer noch machen ist, um zu prüfen, ob die Bohnen gleichmäßig durchgeröstet sind, wir brechen eine Bohne auf und schauen uns dann das Innere an, die Schichten. Wenn es gleichmäßig ist und keine Farbschichten sind, dann haben wir eine gute Röstung hinbekommen.
10 Tage müssen die Bohnen lagern. Dann kann der Espresso gekocht werden.
Also guter Kaffee braucht seine Zeit.
Auf jeden Fall ein Mann, der niemals auf Kaffee verzichten würde. Aber wirklich während so einer Fastenkur, weiß ich auch, wird ja das verboten, Kaffee zu trinken. Mit welcher Begründung denn eigentlich?
Ja, es gibt eigentlich keine wirkliche Begründung. Wahrscheinlich, weil Kaffee so als Genussmittel gilt und nicht so zu dieser Askese des Fastens gut passt. Aber schwarzer Tee zum Beispiel mit Koffein ist erlaubt oder auch grüner Tee. Und deshalb gibt es da eigentlich keinen Grund. Und Kaffee ist heutzutage eigentlich rehabilitiert, würde ich mal sagen. Mhm. Wir wissen, dass Kaffee vor Leberverfettung schützt, dass Kaffee für das Gehirn gut ist. Kaffee beeinflusst den Stoffwechsel, also Zuckerstoffwechsel zum Beispiel günstig. Tut dem Mikrobiom gut, das Mikrobiom wird reichhaltiger, wenn ich regelmäßig Kaffee trinke. Und es unterstützt eben, wie schon gesagt, das Fasten.
Und entzieht dem Körper keine Flüssigkeit?
Hat man auch gedacht, also... Also man sollte nicht den gesamten Flüssigkeitsbedarf über Kaffee decken. Mhm. 3 Tassen sind aber völlig in Ordnung. Und wenn ich etwas anderes trinke, dann noch dazu trinke, dann ist das überhaupt kein Problem. Also es trocknet uns nicht aus.
Okay, ja, weil ich weiß auch, dass viele darauf verzichten, weil eben diese Kopfschmerzen mal kamen, als man ihn weggelassen hat. Und man sofort denkt, um Gottes Willen, wenn das solche Entzugserscheinungen bei mir auslöst, kann es ja nicht gesund sein. So.
Ja, das ist eben, weil Kaffee oder Koffein die Gefäßerweiterung oder die Gefäßzusammenziehung, Verengung beeinflusst. Und wenn ich Kaffee weglasse, dann kann es eben erstmal zu Kopfschmerzen kommen, ist aber kein schlimmes Zeichen. Also ich kann den Kaffee nach und nach reduzieren und das ist also nicht dramatisch.
Und es kann das eben unterstützen. Jetzt haben wir gerade schon über das lange Fasten, dieses alte traditionelle Fasten gesprochen. Wenn man jetzt das Abführen weglässt und einfach dieses Fasten angeht, hat das denn durchaus den positiven Effekt?
Fasten hat immer positive Effekte. Also egal, ob ich Intervallfasten mache, das ja etwas moderner jetzt ist, oder längeres Heilfasten. Fasten beeinflusst den Stoffwechsel, also Zuckerstoffwechsel und den Insulinspiegel. Beeinflusst natürlich auch die Produktion von irgendwelchen freien Radikalen. Also es hat ganz, ganz viele günstige Effekte, auch aufs Gehirn, auf die Haut. Man weiß, dass Fasten Verjüngungsprozesse in Gang setzt. Und da reichen schon einige Stunden, aber eben auch beim Heilfasten ein paar Tage. Und das funktioniert auch ohne Abführen. Wichtig ist, dass ich eben ein paar Tage oder ein paar Stunden nichts esse. Und dann setzen diese Prozesse, die setzen von selber dann in Gang.
Ich glaube auch viele, dieses Intervallfasten machen viele, weil das auch einfacher umzusetzen ist vielleicht auch. Ne? Wenn man immer so, man ist ja auch in seiner Umgebung, man kocht vielleicht auch abends zusammen und so weiter. Viele verzichten bei diesem Intervallfasten ja einfach aufs Frühstück, weil das irgendwie so einfach ist. Aber sie sagen, das ist keine gute Idee. Warum?
Also zunächst mal sollte man beim Intervallfasten mindestens 14 bis 16 Stunden nichts essen. Und es ist auch zunächst mal egal, ob ich jetzt das Frühstück oder das Abendessen wegfallen lasse. Aber man weiß, wenn ich das Frühstück wegfallen lasse, dann verändert das meinen Stoffwechsel ungünstig und das Risiko sogar für Gewichtsprobleme steigt, wenn ich nicht frühstücke. Und das Frühstück wird anders verstoffwechselt als das Abendessen. Das heißt, wenn ich frühstücke, dann verbrenne ich mehr Kalorien, wenn ich genauso viele Kalorien morgens und abends zu mir nehme, dann verbrennt der Körper in den nächsten Stunden mehr Kalorien, als wenn ich das abends zu mir nehme. Der Blutzuckerspiegel steigt nicht so stark an. Und man geht heute davon aus, oder es ist auch gut durch Studien belegt, es ist besser, das Abendessen zu streichen, als das Frühstück.
Also morgens wie ein Kaiser, so dieses alte Sprichwort.
Morgens wie ein Kaiser, genau.
Es gibt ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, Intervallfasten zu betreiben. Wir haben die mal kurz für Sie zusammengefasst.
Bei der 16:8-Methode gilt, innerhalb von 8 Stunden darf normal gegessen werden. Danach folgen 16 Stunden Essenspause, in denen der Körper auf seine Reserven zurückgreifen muss. Außerdem gibt es die 1:1-Methode, ein Tag normal essen, ein Tag keine feste Nahrung zu sich nehmen, immer im Wechsel. Und schließlich die 5:2-Methode, bei der an 5 Tagen in der Woche normal gegessen und an 2 Tagen gefastet wird.
Ja, viel Unterschiedliches habe ich gerade schon gesagt. Was würden Sie empfehlen?
Es kommt eben darauf an, wie ich das in meinen Alltag integrieren kann. Das ist, finde ich, das Allerwichtigste. Und Intervallfasten, also einfach mal eine Mahlzeit ausfallen zu lassen, ist für die meisten am einfachsten. Andere Formen des Intervallfastens sind natürlich strenger und erfordern auch ein bisschen mehr Durchhaltevermögen. Wir müssen das aber tatsächlich nicht jeden zweiten Tag durchführen. Es gibt guten Anhalt dafür, dass bereits zwei, teilweise sogar nur ein Fastentag pro Monat schon Effekte hat auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder auch auf bestimmte Stoffwechselprozesse. Also wenn ich jede zweite Woche mal einen ganzen Tag nichts esse, profitiere ich da auf jeden Fall auch von.
Wie bereite ich sowas denn vor, wenn ich jetzt abends noch dick essen war oder so, also, ne, und dann so denke, ach, ich schaufel noch mal ordentlich rein, gönn mir was und dann am nächsten Tag faste ich? Ist vermutlich nicht die beste Vorbereitung.
Ja, ich kann das so tatsächlich auch machen. Also ich muss beim Heilfasten, dann bereitet man sich ja mehrere Tage darauf vor und isst schon weniger. Aber gerade dieses Intervallfasten bietet sich ja an, wenn ich zum Beispiel abends jetzt wahnsinnig viel gegessen habe und denke, ich muss am nächsten Tag mal eine Pause machen, dass ich einfach am nächsten Tag eben nichts esse. Also ich muss es nicht einleiten und das ist auch das Schöne. Ich kann das sehr, sehr spontan machen. Wenn ich jetzt mittags gut gegessen habe, dann sage ich, ach, ich lasse mal das Abendessen ausfallen und da halten die meisten das auch bis zum nächsten Tag sehr, sehr gut durch. Und das Schöne ist eben, Fasten bedeutet einfach zunächst mal nichts essen und dazu braucht es keine großen Vorbereitungen.
Und während dieser Zeit trinke ich da Brühen, Säfte glaube ich nicht, oder?
Säfte würde ich von abraten, auch von Saftfasten tatsächlich. Da gibt es Untersuchungen, dass das eben Entzündungen sogar fördern kann, weil keine Ballaststoffe drin sind und so weiter. Also man verzichtet im Prinzip in diesen 16 Stunden auf alles, was Kalorien hat. Also man kann grünen Tee trinken oder Kräutertee, Kaffee kann man trinken, Wasser, so viel man möchte. Und man sollte aber auch auf alle Lebensmittel oder Getränke mit Süßstoffen verzichten. Weil das wäre jetzt so die Idee, ach, dann trinke ich irgendein Zero-Getränk. Aber Süßstoffe sind ganz, ganz ungesund fürs Mikrobiom zum Beispiel. Also ist der kleine Löffel Zucker, nicht unbedingt in der Fastenphase, aber im Alltag, besser als die Süßstoffe.
Was? Diese ganzen Limonaden ohne Zucker, das also alles weglassen, weil es dick
macht? Ja, genau, genau. Also Süßstoffe führen nicht dazu, dass ich schlanker werde oder abnehme, sondern wenn ich sehr, sehr viele Süßstoffe zu mir nehme, verändert das das Mikrobiom. Und das Mikrobiom zieht dann anschließend mehr Kohlenhydrate aus dem Essen. Und wir wissen, dass viele Süßstoffe die Blutzuckerregulation sogar ungünstig beeinflussen kann. Also im Prinzip genau das Gegenteil von dem macht, was man sich davon erwartet.
Wenn das unser Philipp Kafsack hört, in den Kühlschrank werden wir nämlich jetzt gucken. Denn während des Fastens sinkt ja auf jeden Fall der Blutzuckerspiegel. Aber wie reagiert der Körper denn eigentlich auf welches Essen? Das ist ein neuer Trend, genau das abzulesen. Diabetiker unter Ihnen, die kennen das vermutlich. Unsere zwei Reporter Christian Papisch und Philipp Kafsack eben bisher noch nicht. Einer macht schon Intervallfasten, der andere ist ganz normal. Also wer tickt wie beim Blutzuckerspiegel? Das haben die zwei getestet.
Es ist nur ein unscheinbarer Stempel.
Wer hat schon gepikst?
Und doch der neueste Trend in Sachen Ernährung.
Interessant.
Glukose-Tracking. Wie reagiert unser individueller Blutzuckerwert auf Essen?
Ich habe definitiv Hunger. Meine Glukosewerte sagen das irgendwie auch.
Ich bin jetzt bei über 200. Das ist der höchste Wert, den ich überhaupt je hatte.
Alles beginnt mit einem Termin in der Uniklinik Lübeck für ein umfassendes Gesundheitscheck-up. Von Gewicht und Körperfett
überlebt.
Bis zum Ultraschall.
Das hier ist die Aorta abdominalis.
Alles soweit in Ordnung und damit beste Voraussetzungen fürs Blutzuckertracking, sagt Ernährungsmediziner Christian Siener, der unser Experiment begleitet.
Es wird diese Aha-Erlebnisse auch bei Ihnen geben, wenn man eben sieht, dass das, was man normalerweise so zu sich nimmt, auch tatsächlich dann im Stoffwechsel seine Folgen hinterlässt.
Deswegen messen wir über diesen Sensor
schick
ab jetzt eine Woche lang unsere Blutzuckerwerte und dokumentieren penibel, was wir wann essen. Besonders gesund soll ein möglichst konstanter Wert ohne schnelle Anstiege und vor allem Abfälle sein.
Bei mir ist schon angestiegen. Erst abgefallen,
Und dann hoch jetzt auf 117.
So langsam kommt es an den Magen.
Ich esse weiterhin wie immer.
Und ich mache Intervallfasten, heißt 16 Stunden am Tag fasten. Essen gibt's nur abends.
Der Glukosewert sinkt und sinkt und sinkt und ist, glaube ich, eindeutig auch so eine Art Stimmungsbarometer.
Und während du gegen dein Tief ankämpfst, trinke ich mich in ein Hoch.
Das ist der höchste Wert des Tages. Also so ein Energydrink scheint da schon ordentlich für Wirbel zu sorgen.
Kurz darauf fällt der Wert aber auch schon wieder und das sorgt für Heißhunger.
Der befällt auch mich, vor allem nachts, mit Werten tief im roten Bereich. Morgens allerdings steigen die Blutzuckerwerte, obwohl ich gar nichts gegessen habe.
Der Tag beginnt, wir haben hormonelle Umstellung, weil wir eben für Muskelarbeit, für Hirnaktivität natürlich die Glukose brauchen.
Zum Feierabend testen wir, wie unterschiedlich unsere Körper reagieren, wenn wir exakt die gleiche Mahlzeit essen. Nicht wirklich gesund, aber mit Aha-Effekt.
Bei mir ist kaum was passiert.
Bei mir ist richtig krass angestiegen.
Also Burger und Pommes sind mein Essen. Geil.
Also wir wissen, dass wir sehr unterschiedlich auf Lebensmittel reagieren. Und das macht es ja auch so sinnvoll, einfach zu schauen. Mit generischen Empfehlungen kommen wir da nicht weiter, sondern identische Mahlzeit, komplett unterschiedliche Blutzuckerantworten.
Grundsätzlich geht es mit meiner gewohnten Ernährung während der Woche für die Blutzuckerkurve ziemlich auf und ab. Und das ist auch in Ordnung, solange man gesund ist, sagt Professor Sina. Dennoch hat er einige Tipps für mich.
Sie scheinen eher der Nudeltyp zu sein. Also Pasta per se hat nicht so große Ausschläge verursacht, wie das zum Beispiel mit Kartoffeln der Fall ist. Weil das ist das, was unser Gehirn nicht mag, diesen Abfall der Glukosekonzentration. Und das ist das, was dann manche Leute auch in den Kühlschrank wieder zurücktreibt.
Die Folge meines Intervallfastens mit Gemüse und Vollkornbrötchen am Abend ist eine recht konstante Kurve, allerdings oft auf niedrigem Niveau.
Die Werte sind per se erstmal tippitoppi. Was eben auffällt, dass hier doch einige Bereiche sind, wo sie diese stärkeren und längeren Unterzuckerungsphasen haben. Eigentlich braucht man auch, um den Stoffwechsel zu aktivieren, eine Mindestmenge an Kohlenhydraten. Auf jeden Fall würde ich hier Abstand nehmen von Fruchtjoghurts. Und auch der Burger mit Pommes ist wahrscheinlich für Sie nicht die optimale Mahlzeit.
Spannend und aufschlussreich war das Blutzuckertracking für uns in jedem Fall, ist bei gesunden Menschen aber nicht notwendig.
Das Fazit, der Blutzuckerspiegel reagiert bei jedem anders. Die richtige Ernährungsweise ist komplett individuell.
Ja, geil.
Schon enorm, ne, was da für Unterschiede waren. Mhm. Warum ist das so individuell? Wie lässt sich das erklären mit dem Blutzucker?
Ja, da gibt es verschiedene Faktoren, genetisch natürlich, ja, und dann wie gesund ist meine Bauchspeicheldrüse und die produziert ja Insulin und das beeinflusst den Blutzuckerspiegel oder auch morgens hat man ja gesehen, der Blutzuckeranstieg, also wenn ich viel Cortisol morgens produziere, dann steigt der stärker an, also hormonelle Regulation, aber natürlich auch das Mikrobiom, auf das wir schon öfter gekommen sind, spielt eine Rolle, weil bei manchen Menschen zieht das Mikrobiom mehr Zucker aus dem Essen, bei anderen weniger.
Das ist ja unfair. Da kann ich denn da was dran? Also es gibt diese, die heißen glaube ich sogar Moppelbakterien. Ne? Also da kann
ja,
ich ja
heißen,
dann,
eigentlich heißen die anders, aber.
Aber so die Übersetzung. Ja, oder? Das ist da. Ja. Da kann ich ja dann gar nichts dafür.
Naja, ich habe die mir vielleicht schon durch meine Ernährung oder durch Antibiotika-Einnahme oder auch durch Abführmittel oder sowas rangezüchtet. Also die haben sich dann vielleicht besser vermehrt als andere und sich breit gemacht. Und diese Moppelbakterien, die heißen eigentlich Firmicutes. Und man weiß, dass die, wenn diese Werte ansteigen, dann ziehen wir vielleicht so 10, je nachdem wie stark sie ansteigen, 10-15% mehr Kalorien aus unserem Essen. Also das sind vielleicht 200 Kalorien pro Tag. Das ist nicht viel, aber summiert sich eben über das Jahr auf 7, 8 bis 10 Kilo zusätzliches Gewicht, wenn ich das nicht immer wieder einspare. Und auch die Blutzuckerregulation kann entsprechend unterschiedlich sein zwischen verschiedenen Menschen, auch beeinflusst teilweise durch das Mikrobiom.
Ja, wenn ich das jetzt so merke, wie jetzt gerade auch im Beitrag, dass ich so immer so Heißhungerattacken habe und so und irgendwas, man hat ja manchmal so ein Bauchgefühl, dass da irgendwas nicht stimmt mit dem Blutzucker. Was kann ich machen?
Ja, dann natürlich erstmal über die Ernährung schauen, dass ich die Blutzuckerspitzen reguliere. Also mehr Ballaststoffe essen, mehr Gemüse essen, um die Ballaststoffe regulieren, dieses schnelle Ansteigen und dieses Abfallen des Blutzuckers ganz gut. Und natürlich kann ich aber auch mal schauen, wie ist meine Bauchspeicheldrüse, wie gut arbeitet die, liegt es vielleicht daran. Mhm. Und ich kann aber auch das Mikrobiom mir mal anschauen. Also wenn ich eben dieses Verhältnis zwischen den Moppelbakterien und den Schlankmachenden Bakterien Bakterien. Wenn das eben so ein bisschen aus der Reihe gegangen ist, dann kann es eben sein, dass das Mikrobiom einen teilweise auch entscheidenden Einfluss am Gewicht hat.
Kann ich das beim Arzt ganz normal testen lassen?
Ja, das kann man mit Hilfe einer Mikrobiomanalyse durchführen lassen. Ich brauche dann aber einen Arzt, der mir das auch erklären kann. Tatsächlich ist es so, dass häufig die Tests, die ich im Internet bestelle, da wissen ja die Hersteller, die sind für Laien gemacht, die sind halt auch für Laien dann oft verständlicher ausgewertet. Aber trotzdem braucht man noch so ein bisschen, meistens so ein bisschen Hilfestellung. Aber da wird natürlich nicht nur geschaut, macht das Mikrobiom dick oder schlank, sondern auch, habe ich ein erhöhtes Risiko zum Beispiel für Entzündungen oder für andere Probleme.
Das ist ja ganz interessant.
Da kann man also relativ viel, kann man heutzutage aus dem Mikrobiom ablesen, aber natürlich nicht alles.
Da würde man dann praktisch Code hinschicken und die untersuchen das?
Genau, das wird in Laboren untersucht und entsprechend dann ausgewertet.
Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, wie wir das so ein bisschen unterstützen können. Wir haben hier auch ein paar Lebensmittel hingestellt. Wenn ich jetzt, weil leider kann man die ja nicht schlucken, einfach die schlank machenden Mikrobiome.
Noch genau, man kann Milchsäurebakterien, Bifidobakterien, also solche Bakterien kann ich natürlich nehmen. Ja, das ist das, was wir in den probiotischen Präparaten auch haben. Aber ich kann 90% der Bakterien nicht mit Kapseln nehmen und die muss ich irgendwie anders füttern. Durch meine Ernährung zum Beispiel, aber auch durch Bewegung. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ich die unterstützen kann.
Okay, aber ein paar kann ich schlucken. Sie hatten ja gerade auch schon Antibiotika erwähnt. Da würden Sie das auch raten, dass man dann, kriegt man ja in der Apotheke diese Bakterien, dass man die danach schluckt?
Ja, also das wird heutzutage auch empfohlen, auch schon während der Antibiotikatherapie, um das Mikrobiom in gutem Zustand zu halten. Und man sollte nach einer Antibiotikatherapie so 4-6 Wochen lang probiotische Bakterien nehmen.
Okay. Und zudem eben Lebensmittel zu sich nehmen, die das Ganze unterstützen. Vielleicht können Sie uns mal sagen, welches Lebensmittel auf jeden Fall immer auf unserem Plan stehen sollte. Also das hatten wir schon, dass wir Kaffee auf jeden Fall oder grünen Tee nehmen.
Genau. Kaffee und grüner Tee sind fürs Mikrobiom insgesamt gut, aber auch natürlich so unterstützen auch das Fasten. Und dann hier in der Mitte, da haben wir etwas, was vielleicht in einer Low-Carb-Ernährung, wo Low-Carb-Verfechter jetzt schreien würden, aber fürs Mikrobiom ist es gut, nämlich kalte Kartoffeln, also Kartoffeln, die gekocht wurden und wieder abgekühlt sind oder auch Nudeln oder Reis, weil sich dann die Stärke in diesen Lebensmitteln umwandelt, resistent wird. Also wir sprechen von resistenter Stärke und das ist gutes Bakterienfutter. Davon profitieren viele, viele nützliche Bakterien. Also man darf das auch wieder erhitzen. Also ich kann dann natürlich auch Kartoffelauflauf oder Nudelauflauf machen. Und das bekommt den Bakterien gut.
Also das mal kurz um das Feste, also einmal erkalten lassen, erhitzen, erkalten lassen und wieder warm machen.
Genau, dann kann ich wieder doppelt kann so kalt essen. Also ich kann ja auch Nudelsalat oder sowas daraus machen oder eben warm. Dann Mandeln und Nüsse, alle Nüsse, also wir haben jetzt hier nur die Erdnüsse, sind gut fürs Mikrobiom, weil sie viele Ballaststoffe liefern, weil sie das Mikrobiom artenreicher machen und auch noch gesunde Fette liefern. Also passt auch ganz gut in so eine Fastenkur, wenn ich eben zwischendurch mal einen kleinen Hunger habe.
Dann hier uns warm machen von innen mit Chilis. Das ist, glaube ich, auch sowas, ne, was so ein bisschen die Produktion anregt.
Ja, Chili ist jetzt nicht speziell fürs Mikrobiom, also hat gewisse Effekte aufs Mikrobiom, aber nicht so ganz große. Aber Chili oder auch Kurkuma zum Beispiel unterstützen das Fasten. Das sind sogenannte Fastenimitatoren, die also bestimmte Vorgänge, die wir durch Fasten im Körper auslösen können, so imitieren können. Und wenn wir zum Beispiel Kurkuma, Chili, auch Kaffee oder grüner Tee gehört auch dazu. Wenn wir das in ein Fastenkonzept integrieren, dann können wir eben die Wirkung auch wieder verstärken.
Ist das dieses Sirtfood, glaube ich, wird das genannt?
Ja, genau.
Also das ist ja, weil das ist ja so ein Trend gerade. Ich weiß, Dell hat damit ganz viel abgenommen.
Ja, ja.
Das sind diese Lebensmittel, oder? Was ist Sirtfood?
Genau, also es gibt Enzyme in unserem Körper, die wir seit einigen Jahren kennen. Die nennen sich Sirtuine. Und wir haben 7 davon, die wirken entzündungshemmend, beeinflussen den Stoffwechsel. Und diese werden auch als Langlebigkeitsenzyme bezeichnet. Und die werden aktiviert, wenn wir Sport treiben, wenn wir fasten oder wenn wir eben bestimmte Lebensmittel essen. Und dazu gehören eben die genannten, aber auch zum Beispiel Brokkoli, Beeren, Äpfel, Soja, solche Sachen.
Und die kurbeln ja auch die Autophagie an. Jetzt sind wir schon wieder bei einem Fremdwort. Aber das Fremdwort, bevor wir darüber sprechen, wann das genau in Kraft tritt und so weiter, das haben wir Ihnen mal ein bisschen aufgedröselt, die Autophagie.
Verzichten wir 14 Stunden auf Nahrung, startet unser Körper ein internes Reinigungsprogramm, genannt Autophagie. Wörtlich übersetzt heißt das, sich selbst aufessen. Im Inneren einer jeden Zelle räumt der Körper auf. Wenn Zellbestandteile nicht mehr funktionieren, werden sie aussortiert. Nach 14 Stunden erhält die Zelle das Signal, das Aufräumen zu starten. Es bildet sich eine Art zellulärer Müllbeutel, der sich um den Abfall schließt. Ein Lysosom, der sogenannte Magen der Zelle, dockt an diesen Müllbeutel an. Enzyme zerlegen den Zellmüll in kleinste Bestandteile, recyceln ihn und geben die gewonnenen Bausteine zurück in die Zellflüssigkeit. Seit Jahren versucht die Wissenschaft, den Prozess genauer zu verstehen. 2016 erhielt der Japaner Yoshinori Osomi für seine Forschung zur Autophagie den Nobelpreis. 2024 konnten Wissenschaftler an der Berliner Charité erstmals die Prozesse beim Fasten im menschlichen Körper auf molekularer Ebene beobachten.
Dafür haben wir 12 Teilnehmer während eines 7-tägigen Fastens ohne jegliche Nahrung begleitet, mehrmals Blut abgenommen und eine Reihe von gesundheitlichen Untersuchungen durchgeführt.
Die Ergebnisse? Die Probanden verlieren deutlich an Gewicht und beim Fasten verändert sich jedes dritte im Blut gemessene Eiweißmolekül, genannt Protein.
Proteine sind besonders wichtig, weil das sind sowas wie die molekularen Werkzeuge unseres Körpers. Damit können wir überhaupt leben und je nachdem, wie die sich ändern, verändert sich auch unsere Gesundheit. Was uns überrascht hat, ist, wie spät eigentlich viele Änderungen erst einsetzen. Also nach 2 Tagen nichts essen, sehen wir nur ganz, ganz wenige Proteine, die sich überhaupt ändern.
Die Erkenntnis, 14 Stunden Fasten stoßen den Aufräumprozess im Körper an. Aber die Autophagie kann in dieser Zeit noch keinen größeren gesundheitlichen Effekt erzielen. Dennoch
Fasten als Diätintervention, um Übergewicht abzubauen. Da ist es absolut empfehlenswert. Und das Gewicht, was Sie verlieren, ist das, was am Ende den Gesundheitseffekt auslöst. Das, was wir erst nach sehr langem Fasten sehen, sind dann tatsächlich Effekte, die über den Gewichtsverlust hinausgehen könnten.
Wie weitreichend diese Effekte sind, wird nun weiter erforscht.
Also doch das lange Fasten?
Ja, es ist so, je länger, wenn ich lange faste, setze ich natürlich noch andere Prozesse in Gang. Weil in den ersten 2 Tagen kann ich noch auf die Glykogenspeicher, also auf die Kohlenhydrat- oder Zuckerspeicher im Körper zurückgreifen. Und wenn die aufgebraucht sind, dann ändern sich erst ganz, ganz umfassende biochemische Vorgänge im Körper. Und dann kommen wir in den Zustand der sogenannten Ketose. Wir haben ja gerade auch gehört, also viele Prozesse setzen dann erst ein, aber wir haben einen Effekt bereits nach 14 bis 16 Stunden. Mhm. Und dieses lange Fasten ist ja nichts, was wir im Alltag jeden Tag machen würden. Da gönnen wir uns vielleicht mal eine Woche irgendwo im Urlaub in einer schönen Umgebung. Wir profitieren auch von den 14 bis 16 Stunden.
Und dieser Proteintrick, der gerade auch im Beitrag vorkam, wie sieht das aus? Wie können wir das im Alltag gestalten?
Ja, es wurde ja gesagt, dass sich viele Proteine verändern im Körper und das passiert einfach dadurch, dass wir nichts essen und der Körper eben bestimmte biochemische Veränderungen vornimmt, auch an Proteinen. Und wir können aber, indem wir Proteine essen, auch unseren Stoffwechsel beim Fasten etwas aktivieren. Also zum Beispiel beim Intervallfasten, damit der Kalorienverbrauch nicht immer weiter absackt, wenn wir eben wenig essen, ist das leider so, dass wir dann über längere Zeit, dass unser Kalorienbedarf sinkt. Das können wir aufrechterhalten, indem wir etwas proteinreicher essen.
Und das, wenn wir jetzt noch mal bei diesem Intervallfasten sind und diesem Proteintrick, also wir versuchen ja das so einfach wie möglich zu gestalten, damit wir nicht immer so lange fasten müssen vielleicht.
Genau.
Wie gestalte ich das? Also welche Tricks gibt es noch, um beim Intervallfasten in kürzester Zeit die besten Ergebnisse zu bekommen?
Genau. Also es kommt nicht nur darauf an, dass ich 16 Stunden faste, sondern es kommt auch darauf an, was esse ich denn in diesen 8 Stunden. Und da ist natürlich gut, wenn ich diese Sirt Food zu mir nehme, um diese ganzen Prozesse nochmal zu aktivieren. Es ist gut, wenn ich in dieser Zeit etwas proteinreicher esse, um den Stoffwechsel aktiv zu halten. Ich sollte mich in dieser Zeit auch bewegen. Und wenn ich dann diese 8 Stunden Mahlzeitenfenster, wenn das beendet ist, dann kann ich noch auf die Fastenimitatoren zurückgreifen, die kalorienfrei sind. Also das wäre zum Beispiel eben Kaffee, grüner Tee oder Kurkuma kann ich auch als Kapsel einnehmen. Resveratrol, das ist der Stoff aus dem Rotwein. Der wirkt auch als Fastenimitator, aber natürlich würde ich jetzt keinen Rotwein trinken während des Fastens. Aber auch da gibt es
in der Schrotkur, ne? Da trinkt man auch
ja, genau, Wein, ja. In der Schrotkur, da trinkt man jeden Tag einen halben Liter Wein.
Ja, da geht es einem bestimmt ganz besonders gut.
Aber Weißwein,
okay. Ja. Aber wo Sie das gerade sagen, ist das eigentlich etwas, was Sie empfehlen? Weil es ist ja auch für die Haut super gut, eine Verjüngung ja auch der Haut, oder, wenn man das nimmt. Würden Sie so sagen, dass man das ruhig als Nahrungsergänzungsmittel noch nimmt?
Resveratrol zum Beispiel? Ja, ich würde nicht nur Resveratrol nehmen. Also ich würde, Kurkuma ist auch entzündungshemmend oder Omega-3-Fettsäuren. Also entzündungshemmend ist etwas, was Alterung verzögert. Also alles, was Entzündungen hemmt, verzögert Alterungsvorgänge. Und man würde nicht auf ein isoliertes Nahrungsergänzungsmittel setzen, sondern würde, die Grundlage ist die gesunde Ernährung. Und wenn ich dann noch etwas tun möchte, dann kann ich noch verschiedene Dinge als Nahrungsergänzungsmittel zu mir nehmen.
Also wir haben die Enzyme, wir haben die Proteine, wir haben die probiotischen Lebensmittel, das sind Joghurt und so weiter.
Ja.
Ja, haken Sie ruhig ein, wenn ich was vergessen habe.
Genau. Die kann ich natürlich in dem Mahlzeitenfenster essen, aber wir haben auch längere Fastenkuren durchgeführt, also eine Woche zum Beispiel, und haben den Teilnehmern dann Probiotika gegeben, also Probiotika dann als Kapsel oder als Nahrungsergänzungsmittel und auch präbiotische Ballaststoffe, so ein Pulver noch gegeben. Und wir haben auch eben Kaffee und so weiter erlaubt. Und wir haben festgestellt, die haben mehr Fettgewebe abgebaut als mit Abführen. Und die haben weniger, deutlich weniger, also fünfmal weniger Muskelgewebe abgebaut als diejenigen, die abgeführt haben. Also mit Probiotika, Präbiotika, Kaffee und ohne Abführen ist die Fastenkur verträglicher, aber auch gesünder wahrscheinlich.
Das ist ja auch genau das, was bei Fastenkuren immer so ein bisschen das Negative ist, ne? Dass die Muskeln auch abgebaut werden.
Genau.
Die Präbiotischen, die hatten wir jetzt noch nicht. Vielleicht noch kurz, was das ist, wie man die unterstützen kann.
Genau, probiotische Bakterien und präbiotische Ballaststoffe. Probiotisch, das sind die Bakterien, die wir im Joghurt, im Quark haben, in der Buttermilch. Und präbiotisch, das ist Bakterienfutter. Das ist das, was wir essen, das sind Ballaststoffe, zum Beispiel auch hier in den Nudeln oder in den Kartoffeln, aber auch in anderen
Lebensmitteln. Auch wieder was wir selbst in der Hand haben. Ne?
Genau,
also das ist. Ja, leider sind wir am Ende der Sendung. Ich bin auch gar nicht durch mit meinen Fragen. Und Sie zu Hause haben bestimmt auch noch jede Menge. Und das Schöne ist, die können Sie jetzt alle im Live-Chat stellen, ndr.de/das. Da wartet nämlich Frau Axgadermann jetzt auf Ihre Fragen. Morgen ist dann Inka Schneider für Sie da. Professor Dr. Alanie Büchs freut sich auf Sie. Also einen schönen Sonntag noch und Samstag. Und schön, dass Sie dabei waren.